Nehemia-Serie nähert sich dem Ende. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch 3 Predigten. Und zwar möchte ich aus den Kapiteln 7 bis 13 noch 2 Themen herausgreifen. Wahrscheinlich gibt es 3 Predigten, mal schauen. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen gekürzt, weil ich dachte, es ist so viel in diesem Gottesdienst, hatte ich eigentlich Stoff für 2 Predigten und dann werde ich das etwas verteilen. Und es sind, wie es scheint, völlig unterschiedliche Themen, aber ich glaube, die haben tatsächlich was miteinander zu tun. Nämlich, es geht um Gehorsam und es geht ums Feiern. Gehorsam und Feiern. Heute geht es um den Gehorsam. Gehorsam macht stark. Das ist das Thema heute. Völker gehen nicht nur aufgrund äußerer Entwicklungen zugrunde, sondern sie fallen, wenn sie ihre innere Kraft verloren haben. Wenn zum Beispiel die Moral im Keller ist, wenn sich Korruption breit macht, wenn sich die Führung auf Machterhalt, Reichtum und Vergnügen konzentriert, wenn Führung nicht mehr da ist. Nach etlichen Historikern waren das die Gründe für den Untergang des Römischen Reiches. Ich habe mal nachgeguckt, im Internet ist es nicht mehr ganz so unumstritten. Es sind eher die älteren Historiker, aber ich denke, es gibt auch Völker, wo man es heute sehen kann, wo einfach diese inneren Dinge chaotisch sind und wo Völker zugrunde gehen, Staaten zugrunde gehen. Nehemia wusste das. Und Nehemia hat weit vor römischer Zeit in sehr guter Weise gehandelt und sich um den inneren Aufbau seiner Stadt gekümmert, nachdem er den äußeren vollendet hat. Er hatte den Mauerbau zunächst mal erfolgreich abgeschlossen. Nehemia 7, als die Stadtmauer wieder ganz aufgebaut war, ließ ich Türflügel einsetzen. Dann bestimmte ich einige Männer zu Torwächtern am Tempel und wies den Sängern und Leviten ihren Dienst zu. Zum Befehlshaber über Jerusalem ernannte ich meinen Bruder Hanani und Hanania, den Kommandanten der Festung. Hanania war ein zuverlässiger Mann und ging den anderen in seiner Liebe zu Gott mit gutem Beispiel voran. Ich sagte zu den beiden, die Toren Jerusalems dürfen erst geöffnet werden, wenn die Sonne schon hoch am Himmel steht, und sie sollen schon vor Sonnenuntergang wieder geschlossen und verriegelt werden. Stellt einige Einwohner Jerusalems als Wachposten auf, die einen zum Schutz der Stadtmauer, die anderen für die Häuser der Stadt. Das war der äußere Aufbau. Die Stadtmauer steht, sie ist vollendet, es sind die Türen drin, die Tore, noch wichtiger als für uns Türen, die haben eine besondere Bedeutung, und dann die Wächter vor den Toren. Aber Nehemia wusste, dass das Äußere nicht das Einzige ist, und er wusste, es nützt die Stadtmauer auf Dauer nichts, wenn wir nicht am Inneren arbeiten. Durch innere Labilität könnte die Stadt eben auch zugrunde gehen. Denn letztlich ist aus innerer Labilität und aus inneren Dingen, die nicht in Ordnung waren, überhaupt die Stadt zerstört worden. Es war die Sünde, so lesen wir es in der Bibel, die den Feinden Raum gaben, diese Stadt zu zerstören. Und von daher nützt es nichts, sie äußerlich einfach wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadtmauer aufzubauen, wenn der eigentliche Grund dessen, warum die Stadt einmal zerstört worden war, nicht verändert wird. Es musste der innere Aufbau der Stadt folgen. Ich denke, das gilt genauso für uns als Gemeinde, für die Vineyard Aachen. Es geht nicht nur um äußere Aktivitäten, sondern gleichzeitig und auch immer wieder abwechselnd. Es mag unterschiedliche Schwerpunkte geben, mal mehr nach außen, mal mehr nach innen, aber eigentlich muss es auch immer parallel geschehen, dass wir am Inneren der Gemeinde arbeiten, dass wir an Jesus dranbleiben und immer wieder neu zu ihm finden, dass wir schauen, wie wir miteinander umgehen, dass wir innerlich wachsen, dass wir innerlich gefestigt sind. Und es geht einher mit äußerem Wachstum. Und es betrifft jeden persönlich und es betrifft uns als Gemeinde. Nehemia geht an den inneren Aufbau der Stadtgemeinschaft heran, indem er ihnen das Gesetz vorlesen lässt und sie dann neu auf diese Grundlagen verpflichtet. Er weiß, ein innerlich verwahrlostes Volk ist letztlich nicht geschützt und hat auf Dauer keinen Bestand. Auch dann nicht, wenn es von hohen Mauern umgeben ist, auch dann nicht, wenn wir ein schönes Gebäude haben. Und Gehorsam gegenüber Gott ist der beste Schutz. Das gilt für sie und das gilt für uns. Aber um Gott gehorchen zu können, müssen wir natürlich wissen, was er will. Müssen wir seine Anliegen kennen, seine Wünsche kennen, müssen wir sein Wort kennen. Und ich lese weiter, Nehemia 8. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Interessant. Männer, Frauen und Kinder. Alle zusammen, auch die Kinder, sind schon damals im Volk Gottes dabei, nicht irgendwo abgeschoben. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Buchrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Auch interessant, ich mache so ein paar Bemerkungen jetzt. Da stand das ganze Volk auf. Wow, das war ein Akt von Ehrfurcht. Vor dem Gesetz Gottes stehen sie auf. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Merkt ihr, dass da viel von dem drin ist, was wir in der Anbetung tun? Wie unser Gottesdienst abläuft? Es ist so viel parallel. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zum Boden. Das kommt bei uns nicht so häufig vor. Gibt's auch, aber. Die Leviten legten den Versammelten das Gesetz aus. Die vorgelesenen Abschnitte übersetzten sie aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache und erklärten das Gesetz, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie: Seid nicht traurig, weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen, tranken und teilten mit denen, die selbst nichts hatten, denn sie hatten verstanden, was man ihnen gesagt hatte. Worum geht es beim inneren Aufbau des Volkes Gottes und der Gemeinde? Wir müssen das Wort Gottes kennen. Wir müssen es verstehen und wir müssen danach handeln. Wir müssen das Wort Gottes kennen. An jenem Tag bedeutete es, dass Esra das Wort Gottes vorlas. Und die, die kein Hebräisch kannten, denen wurde es übersetzt. Das heißt, es wurde allen übersetzt, nämlich in die aramäische Umgangssprache. So konnten sie es hören und verstehen. Wir müssen es verstehen. Sie haben es gehört und verstehen. Die hebräische Sprache kannten nicht alle, sondern Aramäisch. Und dann legten sie das Wort Gottes aus. Auch wir brauchen ja Hilfe, das Wort Gottes zu verstehen. Unser heutiger Kontext, unser heutiges Leben ist so anders wie zur damaligen Zeit, dass man da etwas nachlesen muss in Bibellexika, in Kommentaren. Wie war es denn damals? Was haben Sie denn damals verstanden unter dem oder jenem? Was waren denn die Leviten? Wer waren denn Schriftgelehrte? Wer waren denn die anderen? Wie waren die Verhältnisse damals? Lasst uns ringen darum, die Bibel immer besser zu verstehen, zu lesen, beten zu lesen, mit Kommentaren zu lesen, mit verschiedenen Übersetzungen zu lesen, so dass sie uns in Fleisch und Blut übergehen. Ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen ich mittlerweile zu Hause habe. Ich denke 10 bis 15. Und ich habe immer eine Bibel, die ich ich lese immer fortlaufend, immer wieder durch. Und dann nehme ich immer mal wieder eine unterschiedliche Bibel. Ich habe 3 Jahre Hoffnung für alle gelesen. Dann habe ich gedacht, so jetzt habe ich mit Hoffnung für alle erstmal wieder genug. Meine Leib- und Magenbibel ist die Einheitsübersetzung. Früher war das mal Luther. Aber inzwischen finde ich, ist mir Luther nicht mehr ganz so vertraut. Jetzt habe ich lieber die Einheitsübersetzung, weil sie eine normalere Sprache spricht. Nicht ganz so lyrisch wie Luther. Aber dann hat mir jemand von euch die Volksbibel geschenkt. Ganz speziell. Dann habe ich meine Zeit lang die Volksbibel gelesen, wohl das Neue Testament. Habe ich wohl keine 3 Jahre durchgehalten, aber ein paar Wochen. Und fand das ganz interessant, weil gerade wenn man so moderne Übersetzungen liest, dann geht es mir manchmal so, dass ich denke, steht das wirklich in der Bibel? Das ist mir noch nie aufgefallen. Und dann nehme ich wieder meine vertraute Einheitsübersetzung, gucke nach und denke, aha, okay, es steht wirklich da, aber es ist mir noch nie aufgefallen. Und durch die Verfremdung habe ich es dann nochmal neu gehört und gelesen. In der Volksbibel sind die Saatgleichnisse alles Computergleichnisse. Das ist ganz nett, das ist so eine ganz coole Ausgabe. Ja, ich glaube, am Manna lähmte sie. Da wird, glaube ich, Volksbibel gelesen. Okay, das war aber auch eine interessante Erfahrung. Wenn ich in England oder Amerika bin, dann lese ich eine englische Bibel. Das ist auch interessant. Manche Leute lesen auch in Deutschland englische Bibeln, weil sie einfach noch besser Englisch können als ich. Und dann sagen sie auch, das ist einfach nochmal anders. Das berührt uns anders, weil wir es nicht so, das haben wir nicht so vertraut. Das können wir noch nicht auswendig. Jetzt habe ich zu Weihnachten die neue Leben-Bibel geschenkt gekriegt. Jetzt nehme ich die. Und zwischendurch hatte ich die neue Genfer. Die ist für jemand, der noch keine Bibel hat. Es gibt unter dem Drucksachentisch ein großes Karton. Da sind wieder neue Bibeln drin mit der neuen Genfer Übersetzung im Neuen Testament. Das ist auch eine sehr gute neue Übersetzung. Also wer noch keine hat, keine Bibel, ihr dürft euch heute eine schenken lassen. Die hat jemand von uns auch gespendet. Vielen herzlichen Dank, das ist super. Da haben wir wieder Nachschub. Also, das erste war Lesen. Lesen, aber auch Verstehen. Durch das Verstehen kann man, wenn man Übersetzungen vergleicht, andere Übersetzungen, Kommentare, Bibellexika und so weiter. Und dann das dritte, um Gottes Herzensanliegen kennenzulernen, müssen wir auch entsprechend handeln. Da gibt es einen Vers in Johannes 7, wo Jesus sagt, dass wir eigentlich erst dadurch, dass wir entsprechend seinem Wort handeln, merken, ob es stimmt oder nicht. Ist jetzt unvorbereitet, was ich gerade so alles sage. Deshalb habe ich jetzt gerade den Vers nicht im Kopf. Der ist so bei mir links oben, ganz oben. Aber ich habe die Bibel da liegen lassen, weil die Sachen, die ich vorlese, die sind alle hier reinkopiert in meinen Text. Ja, also um zu wissen, ob es stimmt, müssen wir es tun. Um zu, zu erkennen, ob uns das Wort Gottes gut tut, ob uns das Gesetz Gottes gut tut, ob uns die Gebote gut tun, müssen wir sie tun. Und dann merken wir es. Und es geht ums Handeln. Das Volk realisiert, was es vorher nicht verstanden hat und wie sie Gott beleidigt haben durch ihre Sünde, und sie trauern über ihre Vergangenheit. Ich finde das stark. Sie hören das Gesetz, sie stehen erstmal auf vor dem Wort Gottes. In den traditionellen Kirchen steht man auf, wenn das Evangelium gelesen wird. Das Wort des lebendigen Gottes, das ist ja so eine liturgische Formel. In der katholischen Kirche finde ich eigentlich sehr schön, wenn sie die Lesung haben, dann die Wort des lebendigen Gottes. Und vorher, bei der Evangelienlesung, machen sie so Zeichen. Ein Kreuzchen auf der Stirn, ein Kreuzchen auf dem Mund und ein Kreuzchen auf dem Herz. Was bedeutet, das Wort soll in den Kopf, ins Denken, das Wort soll ins Reden und das Wort soll ins Herz. Also die Symbolik, wenn man sie versteht, dann ist die ganz tief und ganz schön. Ja, danach handeln. Also sie sind so betroffen, dass sie weinen. Und dann sagt Esra, nein, ihr müsst jetzt nicht in Trauer versinken, sondern dadurch, dass sie so eine Sehnsucht haben nach Gott und dass sie das zeigen, meint Nehemia, Esra wahrscheinlich und Nehemia, ihr habt damit schon Buße getan. Eben, dass ihr so betroffen seid, dass ihr jetzt weint, dass ihr aufsteht vor dem Gesetz, dass ihr so eine Sehnsucht habt und stundenlang dem Gesetz Gottes zuhört, das ist schon Buße genug. Also jetzt könnt ihr feiern. Geht feiern. Und letzten Sonntag habt ihr ja einiges darüber gehört. Wie gut kennen wir das Wort Gottes? Manchmal sagen Leute, ja, ich habe es mal gelesen, so grob wüsste ich ja, weiß ich ja jetzt, was drin steht. Vieles habe ich nicht verstanden. Naja, und so ist es eben. Und dabei belassen sie es. Ich glaube, dass das Wort Gottes immer wieder neu lebendig ist. Wir können es immer wieder neu lesen. Wir können es auf immer wieder neue Weisen lesen. Letztes Wochenende habe ich den ersten Kurs geistliche Basisbegleitung für Vineyard Dach gegeben. Und am ersten Wochenende, wir haben ihn in der Gemeinde schon mal in kurzer Version gehabt, da waren auch viele von euch dabei. Und da am ersten Wochenende geht es darum, die Bibel nochmal neu zu lesen, auch auf neue Weisen. Und wir haben die betendes Bibellesen eingeübt, Bibellesen mit allen Sinnen und Bibliodrama gemacht. Und es war so gewaltig, was passiert ist. Einfach dadurch, besonders beim Bibliodrama, es war ungeheuerlich, wie Gott gesprochen hat. Und die Leute haben sich einfach nur mit einer Rolle aus diesem Text identifiziert. Und Gott hat durch sie zum anderen gesprochen und auch direkt, es war unglaublich. Einfach das Wort Gottes nochmal neu, auf eine neue Weise sich angeeignet, sich konfrontiert mit dem Wort Gottes. Und so gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem Wort Gottes zu nähern. Es geht um das Umsetzen, und das beschreibt Nehemia dann in erstaunlicher Weise noch Kapitel 8, 13 bis 18. Am zweiten Tag kamen die sieben Oberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, um das Gesetz noch besser zu verstehen. Dabei entdeckten sie, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen. Darum ließ man in Jerusalem und in allen Städten bekannt geben, steigt auf die Hügel und bringt frische Zweige von Ölbäumen, Myrten, Palmen und anderen Bäumen mit dichten Blättern. Dann baut damit Laubhütten, wie es das Gesetz vorschreibt. Die Judäer folgten der Aufforderung, sie schnitten Zweige ab und errichteten Hütten auf den flachen Dächern ihrer Häuser, in ihren Höfen, in den Vorhöfen am Tempel, auf dem Platz am Wassertor und am Tor Ephraim. Alle, die aus der Verbannung zurückgekehrt waren, bauten Laubhütten und wohnten darin. Seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, hatten die Israeliten dies nicht mehr getan. Nun aber feierten sie das Fest mit großer Freude. An jenem Tag des Festes wurde aus dem Gesetzbuch vorgelesen. 7 Tage lang feierten die Israeliten und am 8. Tag beendeten sie das Fest mit einer Versammlung, wie es im Gesetz steht. Erstaunlich. Sie hören es. Sie merken, sie haben es vergessen. Es ist in Vergessenheit geraten. Das gibt's ja bei uns auch. Irgendwas, was wir früher mal wussten, ist in Vergessenheit geraten. Wir haben es schlicht verpennt. Und sie setzen es sofort um, ohne den Festzyklus abzuwarten. Sie feiern Laubhüttenfest, als sie das Gesetz hören. Und eigentlich hat es eine bestimmte Zeit. Und sie machen es jetzt einfach so direkt. So wie wenn, wir haben vielleicht 10 Jahre vergessen, Weihnachten zu feiern. Wir hören, dass man das vielleicht feiern kann. Und wir feiern es mitten im Sommer, weil Gott zu uns gesprochen hat und weil wir denken, ja, jetzt müssen wir es doch wieder machen. Wir haben das jetzt 10 Jahre vernachlässigt. Und dann feiern wir es ein paar Monate später am richtigen Tag dann nochmal. Was ist Laubhüttenfest? Was ist denn Laubhüttenfest? Vielleicht interessiert es euch. Es ist zum einen ein Erntedankfest und zum anderen die Erinnerung daran, dass sie in der Wüste in Zelten gewohnt haben. Also sehr mobil waren. Und um sich daran zu erinnern, leben sie quasi eine ganze Woche in diesen Laubhütten, essen darin, schlafen tun sie, weiß ich nicht, ob sie darin schlafen. Schlafen auch da drin? Okay. Und sie leben da drin. Und wenn es mal regnet, dann regnet es halt. Obwohl, da regnet es nicht so viel, aber es ist dann die Erinnerung an die Wüstenzeit. An die Wüstenzeit und dass Gott sie darin bewahrt hat, dass Gott sie geführt hat und dass Gott sie ins neue Land geführt hat. Jedes Fest ist ja so eine Erinnerung auch und eine Verlebendigung dessen, was in der Geschichte einmal war. Ja, sie hören und sie tun sofort und sie bekennen ihre Schuld. Am 24. Tag desselben Monats kamen die Israeliten zu einem Fastentag zusammen. Sie zogen Bußgewänder aus Sacktuch an und streuten sich als Zeichen ihrer Trauer Erde auf den Kopf. Was für eine Ernsthaftigkeit. Sie tun, was sie erkannt haben und sie bekennen ihre vergangene Sünde. So kann Stabilität wachsen. Das Vergangene wird bekannt und neu orientieren sie sich am Wort Gottes. Sie fangen sofort an. Es genügt also nicht, uns Kopfwissen anzueignen, sondern wir müssen es umsetzen und tun, was wir erkannt haben. Und dann verpflichten sie sich noch per Entscheidung, das Gesetz von nun an zu befolgen. Das ist Nehemia 10. Sie unterschreiben es sogar. Sie verpflichten sich öffentlich und schriftlich von jetzt an Gottes Gebot zu halten und treu zu bleiben. Denn sie konnten nun nicht alles sofort umsetzen, sondern sie unterschrieben eine Urkunde, das waren die führenden Männer, die Leviten und Priester, und versiegelten sie. Das ist Kapitel 10, Vers 30. Wir können auch nicht alles sofort umsetzen, was uns klar wird, aber wir können eine grundlegende Entscheidung treffen, nämlich die, umzusetzen, was Gott uns zeigt, umzusetzen, was wir erkannt haben und uns zu verpflichten, ja, ich will dir gehorsam sein, ich will dir nachfolgen, dann, wenn es jeweils akut ist. Ihr Gehorsam nahm in dem Maß dann zu, wie sich ihre Gottes- und Schrifterkenntnis vertiefte. In Kapitel 12 und 13 lesen wir, wie sie immer mehr Dinge aus den Schriften verstehen und entsprechend handeln, auch wenn es sie Geld kostet, auch wenn es sie schmerzhafte Veränderungen kostete. Sie waren entschlossen, gehorsam zu sein und keine Kompromisse zu schließen. Dazu sind wir auch eingeladen, immer wieder gehorsam zu sein, egal was es kostet, egal ob uns andere Menschen verstehen oder nicht. Uns ist die Frage, besteht unser Bibelwissen hauptsächlich aus Kopfwissen oder aus einer Erkenntnis, die aus Gehorsamschritten gespeist ist und durch Gehorsamschritte ausgezeichnet ist. Wir werden als Christen nur wachsen und nur stark werden, deshalb Gehorsam macht stark, wenn wir gehorsam sind. Um Gott zu gehorchen, müssen wir zurückweisen, was ihm missfällt. Dazu dann nächsten Sonntag noch mehr Einzelheiten, um die es auch hier geht. Es geht da auch noch um einige inhaltliche Dinge, die ihren Gehorsam betreffen. Aber Nehemia geht gegen jegliche Art von Kompromissen vor. Er setzt sich ein für eine neue Hingabe an den Bund. Und es ist die Frage, gehen wir genauso deutlich gegen Kompromisse in unserem Leben vor? Wie ist es bei uns? Richtet sich unser Gehorsam danach, ob wir Lust dazu haben? Wollen wir auch dann Gott gehorsam sein, wenn es unbequem ist? Wollen wir überhaupt gehorsam sein? Das sind die Fragen, die ich uns mit auf den Weg geben will. Welchen Platz hat das Lesen der Bibel in meinem Leben? Nutzen wir die Möglichkeiten, unsere Schriftkenntnis zu vertiefen? Haben wir uns verpflichtet, Gott zu gehorchen? Nehmen wir Veränderungen gleich in Angriff oder schieben wir es auf die lange Bank? Sind wir dazu bereit, Kompromisse aus unserem Leben zu entfernen? Möge Gott uns schenken, dass wir eine Gemeindefamilie werden, die vom Gehorsam geprägt ist und die insofern stark wird von innen heraus. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du sprichst durch dein Wort zu uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du eine große Lust in uns erfasst, dein Wort zu lesen und verstehen zu wollen. Uns mit deinem Wort zu beschäftigen, reinzukriechen in dein Wort, es auf neue Weise zu lesen. Und dass wir auch den Mut haben, es umzusetzen. Und dadurch merken, was es Gutes wirkt in uns. Herr, sprich du zu uns. Amen.